Heute heißt es noch ein letztes Mal stabile Freude. Also ich hoffe, euch geht das dann so weiter in eurem persönlichen Leben. Aber das, der letzte Teil dieser Predigtserie im Philipperbrief, der ist heute angekommen. Okay? Und als Einstieg will ich mit euch eine Beobachtung teilen. Vielleicht habt ihr das auch schon festgestellt. Wir Menschen lieben Sicherheit. Okay? Jedenfalls in manchen Bereichen. Es gibt Dinge, da sind wir mutig, und es gibt andere, da brauchen wir Sicherheit. Okay? Also wenn ich mir hier dieses Smartphone zum Beispiel nehme, dann stelle ich fest, der Lars liebt auch Sicherheit, ja? Denn ich kann nicht mehr sehen als das Foto von ihm und seiner Freundin. Für alles Weitere bräuchte ich den Code, okay? Und den habe ich nicht. Und das geht von euch auch so, ja? Sichere eure persönlichen Daten, eure Fotos, WhatsApp-Nachrichten. Nein, okay, da brauchen wir Sicherheit. Wenn wir Auto fahren heute mit modernen Autos, sehen wir das auch. Wir lieben Sicherheit. Spurhalteassistent, Kameras in alle Richtungen, GPS-Überwachung. Sogar das Autos heute in dem Moment, wo der Airbag ausgelöst wird, einen Notruf absetzen, damit du gerettet wirst, ja, damit ein Krankenwagen losfährt, um dich zu versorgen. Wir lieben Sicherheit, oder? Wir lieben Sicherheit. Letzte Woche waren wir ja in Glasgow, wir Görings, also ich und Julia und die Fritz. Und da habe ich auch so gedacht, ich bin doch eher so ein wagemutiger Mensch, aber in dem Moment, wo du so aus dem kleinen Bullauge vom Flugzeug schaust, du wünschst dir nicht, dass Teile von dem Flügel vom Flugzeug an deinem Fenster vorbeifliegen, ja? Du wünschst dir nicht, dass so irgendwie ein Rad vom Fahrwerk, ne, an deinem Fenster vorbeifliegt. Nein! Und wenn die Kapitänsdurchsage kommt am Anfang, dann wünschst du dir auch nicht zu hören, ich bin der Azubi, heute dritter Arbeitstag und ich fliege dich heute nach Schottland, ja? Nein! Es gibt Bereiche in deinem Leben, da willst du Sicherheit. Man merkt es auch daran, dass wir Menschen heute Versicherungen abschließen. Ja? Das ist ein Milliardenmarkt weltweit gesehen. Wir Deutschen sind übrigens gar nicht so weit vorne. Es gibt sogar ganz viele Deutsche, die keine Haftpflichtversicherung haben. Aber das liegt wahrscheinlich nicht daran, dass sie das nicht wollen, sondern dass sie vielleicht Geld sparen wollen oder müssen. Ja? Aber wir lieben Sicherheit. Menschen schließen Versicherungen ohne Ende ab, weil wir sagen, wir brauchen ein gewisses Maß an Sicherheit. Und das ist genau, worüber ich heute mit euch reden möchte. Philipper 4, dann ab Vers 13 wird es gleich losgehen. Da beschreibt Paulus, dass es eine Sicherheit gibt, die über alle Elemente der Fahrzeugsicherheit oder alle Sicherungselemente für deine Dateien und auch über jede Flugzeugsicherheit und jede Krankenversicherung hinausgeht. Und das ist Gott selbst. Und da schauen wir jetzt mal gemeinsam rein. Und zwar glaube ich wirklich, dass es möglich ist durch Jesus Christus, dass wir unabhängig werden können von unseren Umständen, unabhängig werden können von dem, was mit uns und um uns herum passiert. Okay, und da lesen wir mal gemeinsam Philipper 4, 11 bis 13. Paulus fängt schon steil an, er sagt, nicht, dass ich etwas gebraucht hätte. Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Sagt mal alle, zufrieden. Zufrieden. Ihr habt davon gehört, dass es das gibt, Zufriedenheit. Ja? Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, wobei ich langsam schon an den Punkt angelangt bin, dass ich sage, ich bin für den vollen. Überfluss erleben oder Mangel leiden. Wer ist für den Überfluss, wer für den Mangel? 13, denn alles, alles ist mir möglich. In allem bin ich stark, könnte man auch übersetzen. Durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Wahnsinn, okay? Da haben wir ein paar richtig coole Elemente unserer geistlichen Lebensversicherung, die wir jetzt mal miteinander durchgehen, oder? Bibel ist doch stark. Punkt Nummer 1, Paulus sagt, nicht, dass ich etwas gebraucht habe oder hätte. Ich finde das so erfrischend. Ich meine, vom Hintergrund, es ging darum, dass Paulus war im Gefängnis Und er konnte also nicht mehr für seinen Lebensunterhalt arbeiten. Und außerdem war er ein Apostel, ein Prediger, der einen Großteil seiner Zeit damit verbracht hat, für Jesus unterwegs zu sein. Und er sagt, ja, es ist normal, dass ich versorgt werde von der Gemeinde. Eine Zeit lang, sagt er noch in den Versen drumherum, da war das nicht möglich. Vielleicht hatten die Philipper kein Geld, waren die selber gerade blank oder sie waren einfach sehr weit von ihm weg. Das ist vermutlich auch so gewesen. Aber dann haben sie ihm wieder was gegeben. Und Paulus sagt jetzt, ja, aber nur damit ihr Bescheid wisst, gebraucht hätte ich es nicht. Und das finde ich stark, denn Paulus hatte wirklich Mangel. Das wird dort deutlich im Philipperbrief, auch an anderen Stellen. Er hatte zu wenig. Er hatte nicht genug, um sich den Magen voll zu machen. Er hatte nicht genug für die grundlegenden Lebensbedürfnisse. Aber er sagt, ich hatte keinen Mangel. Also du merkst, das ist eine Glaubensaussage. Und du merkst, dass es eine Art gibt, satt zu sein und genug zu haben, die überhaupt nichts mit was Materiellem zu tun hat, sondern es ist eine innere Stärke, eine innere Zufriedenheit, eine innere, ich weiß auch nicht, ne? Die du nur bei Jesus kriegst. Und interessanterweise, wenn du dann irgendwie auch mal durch die Decke gehst und ein bisschen mehr Kohle hast und dir den einen oder anderen Wunsch erfüllen kannst, merkst du auch tatsächlich, das ist nicht, was mich zufrieden macht. Das ist gar nicht das, was ich gebraucht habe, denn irgendwie bin ich immer noch so mangelmäßig drauf. Ja? Also Paulus sagt, so erfrischend gegen alles, was uns in der Werbung gesagt wird, nicht, dass ich etwas gebraucht hätte. Denn das ist ja, was man uns sagt, oder? Jeden Tag in jedem Werbespot. Du musst noch mehr Sport machen, damit du den Körper bekommst, den du noch nicht hast. Du brauchst das modernere Smartphone, du brauchst die Klamottenmarke, du brauchst das Pflegeprodukt. Ja, ich meine, das können wir verstehen, Timon, wir beide, ne? Wir pflegen uns, oder? In dem Moment kannst du mich nicht hängen lassen, Mann. Also das ist... uns wird ständig gesagt, du musst mehr, höher, schneller, weiter. Und Paulus sagt, nicht, dass ich was gebraucht hätte. Ich hatte genug. Das ist, wie gesagt, eine Glaubensaussage. Ich habe so daran gedacht, dass das in der Bibel immer wieder so ist. Wenn du an Jesus denkst, du siehst es immer wieder, wie er mit ganz wenig ganz viel tun konnte. Und wie er auch im Leben von Menschen mit nichts alles machen konnte. Ja, 5 Brote, 3 Fische. Was war das mit dem Wasser, das er in Wein verwandelt hat? Und so weiter. Jesus ist der König davon, mit zu wenig klarzukommen, oder? Und im Alten Testament gibt es da auch ein paar geniale Beispiele. Ich habe jetzt unter der Woche wieder meinen Kindern die Geschichte von Nehemia erzählt. Das haben sie geliebt, ja. Nehemia sitzt da in Babylon immer noch fest und dient so dem örtlichen Großherrscher. Sie sind im Exil als Volk und er ist einer derjenigen, die sozusagen in Gefangenschaft freiwillig geblieben sind, denn er hatte einen guten Job da bei dem König Xerxes, also mittlerweile waren die Perser schon in Babylon am Herrschen und so weiter, egal. Und ganz viele aus seinem Volk waren zurückgezogen nach Jerusalem, nach Israel und sie wollten die Hauptstadt, die Stadtmauern wieder aufbauen. Und er sitzt dann da beim König in der Sommerfestung und irgendwann kommen ein paar Leute aus seiner eigentlichen Heimat zu Besuch. Und er fragt sie, wie sieht's aus? Jerusalem, Stadtmauern, Häuser, ha? Und die sagen, nein, Schutt und Asche, das ist, was da ist. Wir haben nichts hinbekommen. Ständig werden wir gestört von Feinden und so weiter und wir haben nichts geschafft. Und er wird total traurig und er spürt so einen inneren Ruf, das ist jetzt meine Zeit und das ist jetzt meine Aufgabe, die ich angehen soll mit Gott. Und er betet und im letzten Satz von seinem Gebet sagt er, Herr, gib mir jetzt Gnade vor diesem Mann. Und er denkt an den König, vor dem er nachher wieder stehen wird, um ihm seine Getränke zu servieren und ihn vielleicht zu beraten. Gib mir Gnade vor diesem Mann. Und dann erlebt er, wie der König ihm bezahlten Urlaub gibt, wie der König ihm die Vollmacht gibt, als Statthalter über Jerusalem und Israel zu regieren und wie er eben noch auch eine Generalvollmacht über die Ressourcen des königlichen Waldes gibt, sodass er wirklich alles zusammenkriegt, um Baumaterial ranzuschaffen und so weiter. Hey, nichts hat er, aber er kann alles tun, was Gott in sein Herz reingelegt hat. Und das ist, was Gott macht. Wir haben nicht zu wenig. Bei Gideon war es ähnlich. Gideon, damals zur Zeit der Richter, hatten sie das Problem, dass ständig Feinde von außerhalb eingefallen sind in Israel. Und da gab es dieses, da gab es diese Feinde, die immer wieder in dem Moment, wo so die Erntezeit war und die Ernte eingebracht wurde, immer wieder kamen sie in dem Moment und haben alles den Israeliten geklaut, was sie gerade so an Ernte eingebracht hatten. Alles, was sie an Vieh wieder großgezogen hatten, alles war wieder weg. Und Gideon, der hat sich schon drüber aufgeregt, aber er braucht erst so eine Berufung Gottes, dass er merkt, aha, ich soll was machen. Und dann überlegt er sich, was mache ich? Und er schickt Boten ins ganze Land und sagt, wir brauchen jetzt eine Armee. Wir müssen die jetzt raushauen aus unserem Land, okay? So William Wallace und Freiheit und wenn wir noch einmal hier stehen könnten und so, ne? Und es kommen tatsächlich 32.000 kriegsfähige Männer. Und ich denke mir, wie gesagt, er steht da und sagt sich, läuft. Also nicht schlecht. Also mit der Armee kann ich tatsächlich was machen. Das ist ja viel mehr, als ich gedacht hätte. 32.000 Leute, die sollen mal kommen, Freunde. Ha, die werden ihr blaues Wunder erleben. Ne? Nur dann redet Gott wieder und sagt, Nehemia, ich habe auch gezählt. 32.000 ist zu viel. Okay, sagt Gideon, ich schicke 2.000 nach Hause. Und Gott sagt, nee, frag sie, wer hat Angst? Und Gideon denkt sich, ach, das sind keine Berufssoldaten, das ist keine gute Idee, Herr. Doch, mach es so. Und er fragt, hey, wer hat Angst? Und es melden sich 22.000 Leute. Und Gott sagt, Hammer, die schickst du alle heim. Die brauche ich nicht. Die schickst du alle heim. Und Gideon denkt sich, oh nein. Aber andererseits 10.000 Leute. Vielleicht reicht das noch. Und dann sagt sich Gott, wie wäre es, wenn wir ein Trinkexperiment machen? Gott hat Ideen auch manchmal, wie er so seine Pläne durchzieht. Ne? Da ist doch der Fluss, Gideon. Das ganze Volk soll da hingehen und dann wirst du ein paar Aufseher dort um die Flussufer stellen und dann guckst du dir mal an, wie die trinken. Ich sage, Gott, was interessiert das, wie die trinken? Ne? Aber Gideon, doch, so machen wir das. Und dann achtest du drauf, welche sich hinknien, ja, und so mit der Zunge aus dem Fluss schlabbern, die schickst du alle auch nach Hause. Und diejenigen, die mit der Hand trinken, also die sind gut, mit denen werden wir den Feind in die Flucht schlagen, okay? Und Gideon denkt sich, naja, gut, dass er es nicht andersrum gesagt hat. Ich hoffe doch, dass die meisten ihre Hand benutzen zum Trinken. Aber nein, 9.700 Männer trinken mit der Zunge aus dem Fluss und er muss sie nach Hause schicken. Es bleiben 300. Und er kannte den Film 300 nicht, ja. Er wusste nicht, dass das auch funktionieren kann, ne? Und er sagt sich, ach du liebe Zeit, was machen wir denn jetzt? Und Gott tut das Wunder, durch 300 Männer schlägt er eine Streitmacht. Also selbst die müssen nicht mal kämpfen am Ende, es ist ja abgefahren ohne Ende. Und erringen den Sieg, oder Gott erringt den Sieg, eigentlich kann man es nicht anders sagen, denn die haben gar nichts gemacht, außer ein paar Töpfe kaputt zu schlagen. Super, ne? Gott kann aus nichts alles machen. Wir haben genug mit Gott. Und selbst wenn wir äußerlich nicht genug haben, und auch diese Momente gibt es in unserem Leben, dann haben wir eine innerliche Stärke und Zufriedenheit auch in allem, was äußerlich vielleicht gerade kaputt gegangen ist. Das ist fantastisch. Zweiter Gedanke, Paulus sagt, ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation zufrieden zu sein. Ich finde das so erfrischend. Ich finde das so entlastend, diesen Gedanken, dass man das tatsächlich lernen kann, zufrieden zu sein. Das heißt, wenn ich auch jetzt auf mein Leben schaue und mir sage, ich bin da noch nicht, dann kann ich da hinkommen. Und weißt du, wie man das lernt? Indem man durch schwierige Situationen durchgeht. Paulus beschreibt es ja, mal oben, mal unten, voller Magen, leerer Magen, Überfluss und Mangel. Du brauchst Überfluss und vor allem brauchst du Mangel, damit du lernst, wie du zufrieden bist. Du brauchst Herausforderungen, du brauchst Probleme, damit dein Glauben wachsen kann. Und deswegen lässt Gott solche Dinge auch in deinem Leben zu. Und wenn du vielleicht gerade welchen ins Gesicht schaust und sagst, ich mag dich nicht, dann darfst du sagen, hey, Gott möchte mich trainieren. Gott möchte mir was beibringen. Gott möchte mir beibringen, dass er in Schwachheit mächtig ist. Gott möchte mir beibringen, dass er mit armen kleinen Würsten immer noch eine Menge tun kann und auch mit Starken was tun kann. Und dass es auch, selbst wenn ich ganz stark bin, immer noch Gott braucht, weil ich sonst trotzdem viele Dinge nicht tun kann. Gott will mir was beibringen. Auch mit Erfolg musst du ja erstmal umgehen können. Erfolg ist für viele die viel größere Versuchung als Misserfolg. Weil wenn du irgendwie was nicht hinkriegst, dann sagst du schnell, Gott, hilf mir. Und wenn du Erfolg hast, dann sagst du schnell, ich brauche dich nicht. Oder du denkst es. oder du verhältst dich einfach so. Zufrieden, sagt Paulus, das heißt so viel wie wörtlich wie unabhängig, sogar selbstgenügsam. Damit meint er nicht, dass er in sich allein nur genug hat, aber mit Gott hat er genug. Und er kommt klar, ohne dass Menschen ihm Honig um den Bart schmieren, selbst ohne finanzielle Unterstützung, selbst ohne Grundbedürfnisse, dass sie erfüllt sind. Und weißt du, Paulus war nicht so drauf, dass er sagte, ja, ihr Philippa, lasst mich hängen. Ich liebe es so wie Terminator, ständig zu wenig zu haben und ich will leiden und ich wusste der nächste Scheiterhaufen und so. Ne? Verfolgt mich, jawohl. So war Paulus nicht drauf. Es war nicht so, dass Paulus die Unterstützung von den Philippern abgelehnt hat, aber er war nicht davon abhängig. Er wollte nicht ohne ihre Liebe und Wertschätzung auskommen, aber er konnte, wenn es eben nötig war, weil sie getrennt waren oder so. Er konnte. Und genau das will Gott dir auch beibringen, dass du klarkommen kannst in jeder Situation. Mal oben und mal unten. Und das ist, was wir hier auch sehen. Und das finde ich so schön. Weißt du, Paulus stellt sich nicht hin, weißt du, als so ein Bischof mit einer goldenen Badewanne, wo es mal in Mainz vor ein paar Jahren einen gab, der sich so ein Palast da bauen wollte und sagt, ach du, ich komme mit meinem Leben super klar. Ja, ich komme zurecht, während ich so aus meiner goldenen Badewanne über den Domplatz schaue oder so. Ne? Ist es okay? Das meint er nicht. Paulus hatte wirklich alles erlebt. Und er schreibt es hier, voller Magen, leerer Magen, Überfluss oder Mangelleiden. Ja? Egal ob leere Taschen oder Koffer voller Geld. Ich habe gelernt, damit klarzukommen. Und Paulus formuliert das auch passiv. Er sagt, hey, Überfluss erleben, Mangel leiden. Er sagt damit, diese Dinge sind einfach passiert. Es lag nicht daran, dass ich irgendwie faul war. Es lag nicht daran, dass ich mein Geld verschwendet habe, dass ich vielleicht arm geworden bin deswegen. Es lag nicht daran, dass ich irgendwie gesagt habe, ich will nur so leben, ich muss es immer schwer haben. Es ist einfach geschehen. Und soll ich dir was sagen, das gehört zu persönlicher Reife dazu, dass es auch schwierige Dinge im Leben gibt und du musst es einfach auch akzeptieren. Es gibt manche Dinge, die suchst du dir nicht aus, die willst du nicht und doch passieren sie. Sie gehören zu dieser unvollkommenen und gefallenen Welt dazu. Es war nicht Gottes Plan, aber es war das, was menschliche Pläne ergeben haben. Und solange wir noch hier auf dieser Erde sind, gehört es dazu. Und Gott nimmt es auch nicht von den Gläubigen einfach alles weg. Gott hilft uns oft und Gott steht uns oft bei. Und wir erleben oft Wunder, die Menschen ohne Jesus nicht erleben. Aber es gibt immer noch genug Aufs und Abs in unserem Leben. Und das ist okay, denn Paulus sagt, gerade dadurch hat Gott mich stark gemacht. Und dann sagt er auch noch, das habe ich gerade ausgelassen, er sagt, dieses Wort, was er hier gesagt hat, ich habe gelernt, mit jeder Situation zufrieden zu geben. Hier oben heißt es eigentlich wirklich im Griechischen gelernt, hier steht eigentlich ein anderes Wort. Da steht eigentlich, ich bin eingeweiht, mit jeder Situation klarzukommen. Und das finde ich einen wichtigen Gedanken. Das ist nämlich religiöse Fachsprache, könnte man sagen. Damals gab es so Mysterienreligionen und das waren wie so Geheimkulte, hier Freimaurer oder irgendwas in der Richtung, nur noch viel spookier. Ja? Und die haben immer so gesagt, ja, wir sind eingeweiht in universelle, tiefe Erkenntnisse. Wir sind die eigentlichen Lichtmenschen und so weiter. Wir haben die Tiefen der Gottheit und aller Gottheit ergründet. Wir sind mit dem Licht berührt. Unsere Seele ist wach geküsst im Lichte des Universums und was die vielleicht gesagt haben. Ja? So waren die drauf. Ne? Und weißt du, wenn du solche Leute gefragt hättest, ja und, was macht das mit deinem Leben? Da hätten sie gesagt, also, es geht hier um Erkenntnis, es geht hier um Religion, es geht hier um Tiefe, es geht hier um seelische Erfahrungen. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Und Paulus sagt, genau, das ist das Problem. Er sagt, weißt du, worin ich eingeweiht bin? Ich bin eingeweiht, mit dem Leben ganz praktisch klarzukommen. Ich bin eingeweiht, dass ich das Leben annehmen kann und dass ich das im Leben bestehen kann. Das ist, was mein Gott in meinem Leben tut. Das sind nicht nur irgendwelche Erkenntnisse, obwohl er die auch hatte. Paulus sagte von sich ja mal, ich war im dritten Himmel. Ich bin entrückt worden. Ich habe Dinge gesehen, von denen rede ich nicht, weil das gebührt einem Menschen nicht, davon zu reden. Er hat gewaltige Dinge erlebt, aber er sagt, ich bin eingeweiht, mit jeder Situation klarzukommen. Das ist spannend, oder? Und gleichzeitig sehen wir auch daran, an diesem Eingeweihtsein, es geht da um ein Geheimnis. Und die Menschen um uns herum, wenn die das an uns sehen, dass wir mit allem klarkommen, was uns vor die Füße fällt, dann werden die schon Fragezeichen kriegen und sich sagen, was ist los mit dem? Warum kommt er damit klar, dass er bei der Beförderung übergangen wurde? Warum kommt er damit klar, dass er gerade so angemacht wurde? Wieso kann er mit seinem alten Auto immer noch rumfahren und ärgert sich nicht darüber? Wieso kann er damit klarkommen, dass er, was weiß ich, nicht hat oder so? Und warum macht es mir so zu schaffen? Ich weiß schon, dass wir Christen auch nicht immer so sind, aber die Sache ist, wir könnten so sein durch die Gnade Gottes in unserem Leben. Und das würde ein riesiges Ausrufezeichen setzen in unserem Umfeld, oder? Hey, wenn wir dabei sind, sich zu unterhalten über das, was sie alles brauchen und erreichen wollen und kaufen wollen und wo sie hinfliegen wollen und erreichen wollen und du dich einfach mal so dazwischen stellst und sagst, und, was geht bei dir so? Ach du, mir geht's richtig gut. Obwohl sie vielleicht wissen von dir, also da sind gerade auch Dinge in deinem Leben, die es dir schwer machen. Das könnte so ansteckend sein, wenn Gott das wieder ganz neu in unserem Leben wirken darf. Und dann sagt Paulus am Ende, ich kann alles durch Christus. Ja? Sonst hörst du immer nur im Kindergarten, mein Papa kann alles, ne? So von den kleinen Jungs, die sich gegenseitig übertreffen wollen. Paulus sagt, ich kann alles durch Christus. Das ist ein krasser Satz. Ein krasser Satz. Und er meint das nicht irgendwie so in Richtung Selbstmotivation gedacht. Ja? Sag dir, wer du bist. Sieh das Gute in dir und in der Umwelt und irgendwie so lerne positiv zu denken. Nein, weißt du, nicht jede Herausforderung hat Paulus trainiert. Aber die Herausforderungen, die er zusammen mit Jesus durchgestanden hat, die haben ihn trainiert. Die haben ihn unabhängig gemacht von den Umständen. Und das ist das Spannende. Ich will dir ein paar Dinge ganz praktisch mitgeben, denn es ist wirklich möglich. Es ist dir möglich, ja, durch Jesus Christus mit einem nicht zeitgemäßen Handy durch die Gegend zu gehen. Es ist dir durch Jesus Christus möglich, wie ich vorhin schon gesagt habe, dein Zimmer aufzuräumen in der Schule, fleißig zu sein und deine Hausaufgaben zu machen. Es ist dir durch Jesus zu möglich, den Kaktus zu umarmen, den du vielleicht gerade zu Hause hast, der dein Mann ist oder dein Sohn ist oder deine Tochter ist oder was auch immer oder dein Nachbar. Es ist dir möglich, durch Christus die ganz normalen, praktischen Herausforderungen zu bewältigen. Darum geht's. Das ist hier nicht gerade. Natürlich ist es auch durch Jesus möglich, dass du Tote auferweckst, Wunder tust und dass Erweckung stattfindet und so. Aber Paulus ist hier gerade erstmal bei den ganz normalen Dingen. Und wir denken manchmal so, ja klar, dass Gott für Wunder zuständig ist, weiß ich. Aber der Alltag, und Gott sagt, hey, das ist mein Fachgebiet, der Alltag. Ich bin sowas von Alltag, sagt Jesus, weißt du? Ich gebe dir ein paar praktische Dinge mit, um diese Zufriedenheit und um diese Zufriedenheit auch zu arbeiten mit Gottes Hilfe und diese Kraft auch neu freizusetzen in deinem Leben, die dir alles möglich macht. Nummer eins, check immer wieder deine Erwartungen. Wir haben oft überzogene Erwartungen an Ehepartner, überzogene Erwartungen an unsere Gemeinde, überzogene Erwartungen manchmal auch an unsere Jobs, überzogene Erwartungen an Freundschaften auch manchmal, das erlebe ich ganz oft. Da erhoffen wir uns Dinge, wo ich mir denke, also wo habe ich denn jemals selbst so gehandelt oder gedacht, dass ich so handeln müsste? Ne? Also das ist doch abgefahren. Sind deine Erwartungen sinnvoll? Sind sie realistisch? Und würden sie wirklich deine Situation verändern, wenn sie sich erfüllen würden? Das sind gute Fragen. Dann dank immer wieder Jesus für das, was du hast. Dank immer wieder Jesus für das, was du hast. Ich erzähle nochmal die Geschichte von meinem Tablet, ja. Ich wollte mir neulich ein neues Tablet kaufen, weil ich dachte, bestimmte Dinge könnte ich mit einem neuen, schnelleren und natürlich größeren Tablet besser tun. Dann hast du auch noch so Leute wie Silas, der sagt dir dann auch noch, dass du recht hast. Und ja, es gibt viel bessere Tablets, als du hast und so weiter. Ne? Und der sagt dann, ich könnte dir auch was besorgen. Ich kenne da wen, der wen kennt. Und naja, ist manchmal wie so ein Drogendealer, der Silas. Na, ist egal. und irgendwann hat es mich so genervt. Ich habe so oft danach geschaut und dann habe ich irgendwann gemerkt, es macht mich zu unzufrieden. Und das ist der Moment, wo du merkst, dass du dir schon anfängst, Sorgen zu machen und Gedanken zu machen, die gar nicht mehr göttlich sind. Und die gar, das hat nichts mit so diesem normalen Denken zu tun. Naja, jetzt wird es mal wieder Zeit für was Besseres und es ist halt kaputt und so. Und ich muss mich auch um das kümmern und so. Das hat nichts damit mehr zu tun, sondern das macht dich nur noch unzufrieden. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, ich mach's nicht. Und habe mir dann einfach eine neue Hülle für mein altes Tablet gekauft. Und ich finde die Hülle so cool. Ja? Also jedes Mal heute, wenn ich das Tablet auf meinem Schreibtisch liegen sehe, denke ich, oh, du süßes kleines Tablet. Ja? Also ich finde dich so gut. Und dann kommt auch in dem neuen Ding der Alurand wieder so zur Geltung. Und ich denke mir so, Mann, super Tablet. Ja? Und es funktioniert. Und wow, das macht keine Bugs und so. Ich bin wieder richtig zufrieden. Das macht Danken in unserem Leben. Wenn wir Jesus danken im Gebet, hey, dann werden die Sachen, die wir haben, wieder richtig interessant und attraktiv. Interessanterweise merke ich das auch immer wieder, wenn ich mein Auto putze. Hinterher denke ich mir, du eigentlich? Läuft. Es gibt manche Flecken, die kriege ich mittlerweile nicht mehr raus, aber das ist auch okay. Patina, ne? Vintage. Und zu guter Letzt als praktischer Hinweis, Philipper 4, Vers 6, hat vielleicht der Stefan letzte Woche darüber gepredigt, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Ja. Ha, wie genial ist das denn, oder? Wie genial ist das denn? Ist auch untersucht worden, das Thema Sorgen, da hat man festgestellt, dass überhaupt nur 8% unserer Sorgen realistische Sorgen sind und gleichzeitig auch Sorgen, an denen man irgendwas machen kann und ändern kann. Ich meine, ja, diese Erkenntnis verändert jetzt auch nicht alles und wird auch nicht verhindern, dass du dir in Zukunft Sorgen machst. Aber es ist doch mal gut, manchmal auch realistisch zu schauen, hey, so sinnvoll sind meine Gedanken gar nicht immer. Und dann kannst du dir auch manchmal dich auch selbst beobachten, dass es irgendwie abends, wenn es Richtung Nacht geht, alles viel schlimmer ist. Dann darfst du wissen, oh, es hat auch was mit ganz normalen menschlichen Dingen zu tun, dass du eben abends die Welt viel finsterer siehst als morgens, wenn die Sonne aufgeht. So bist du einfach gemacht. Ja? Auch das gehört zur Reife dazu. Ich gebe euch noch den Action-Step mit zum Abschluss, den wir auch schon im ersten Gottesdienst weitergegeben haben. Hey, besorg dir mal für die kommende Woche eine Papiertüte und ein paar Blätter Papier, oder? Das kann man hinkriegen. Und dann häng deine Papiertüte irgendwo gut sichtbar in deiner Wohnung oder in deinem Zimmer auf und schreib auf diese Papiertüte Gott. Und dann bete nicht zu dieser Papiertüte, denn das ist nicht der Plan, dass du Götzendienst machst oder den Altar baust. Nein, lass diese Tüte ein Symbol sein für das Kreuz, ein Symbol sein für Gott, wo du sagst, ich gebe meine Sorgen bei ihm ab. Und jedes Mal, wenn eine Sorge dir in den Kopf kommt, dann nimmst du dir einen Zettel, schreibst es da drauf, faltest es und tust es in die göttliche Tüte, okay? Aber die darf nicht von Treffer der Penny sein, sonst ist also das macht keinen nein, Spaß. Und verstehst du, jedes Mal, wenn dieser Gedanke an diese eine Sache wiederkommt, dann musst du hingehen zu dieser Tüte und dir die Sorge wieder rausholen und sie wieder einstecken. Und vielleicht hilft dir das selber festzustellen, dass du oft, nämlich wirklich deine Sorgen, die du eigentlich bei Gott abgegeben hast, dir wieder zurückholst. Und das macht dann immer oft alles kaputt, was vorher Gott dir schon abgenommen hat. Sagt also, ja, ich hab's ja, warum holst du es dir zurück? Ich bin ja schon dabei, was machst du denn? Okay? Und weißt du, du darfst immer wissen, dass Gott großzügig ist und dass Gott dir immer mehr gibt, als du weggeben kannst. Er kümmert sich um mehr als um Dinge, die du dich sorgen könntest. Ja? Er gibt dir mehr, als du irgendwo wegschenkst an Großzügigkeit, weiß nicht, in die Gemeinde oder in die Familie oder so. Er gibt dir immer mehr. Und da will ich dir noch zwei kurze Geschichten zum Abschluss erzählen, um das nochmal so zu verdeutlichen. Und wisst ihr, es ist so, ich glaube wirklich, Menschen, die diese innerliche Zufriedenheit haben, denen es möglich ist, mit jeder Herausforderung umzugehen, das sind die attraktivsten Menschen, die auf diesem Planeten rumlaufen. Das ist zum einen, denn die auch in Beziehungen, die müssen sich nicht nur um sich selbst drehen, die können mehr schenken, als sie nehmen, die müssen nicht immer recht haben, die müssen nicht immer gleich beleidigt sein, weil die wissen um ihren Wert, unabhängig von dem, ob Menschen sie jetzt gerade streicheln oder nicht. Und solche Menschen, weißt du, die innerlich Zufriedenheit haben und die Kraft haben, mit Herausforderungen umzugehen und sich nicht ständig drehen um ihre eigenen Sorgen und um sich selbst, die haben auch plötzlich viel mehr Freiheit, Gott zu dienen. Die können viel mehr Zeit in die Beziehung mit Gott auch investieren und in sein Reich investieren. Und das ist doch, was wir brauchen, oder? Und Gott ist großzügig genug, um dir alles zu schenken, was du brauchst. Wir waren nach der Jugend mal essen in Mauritius und der Sammy Schneider war dabei, Sandro war dabei, Lukas, Timo und Paul waren dabei. Und wir haben gut gegessen und hinterher habe ich mich mit Sammy Schneider, meinem Kumpel aus Ulm, gestritten, wer die Rechnung bezahlen darf, weil er war hier eigentlich zu Gast in Pforzheim, aber er wollte mich einladen, ich wollte ihn einladen. Und während wir uns gestritten haben, war der Sandro bei der Theke und hatte längst die Rechnung für uns alle bezahlt. Ja? Und weißt du, ich glaube, so ist Gott. Während wir noch jammern und uns Gedanken machen und oh, wie wird das werden und wer kümmert sich darum und was muss ich tun, kümmert sich Gott oft schon längst um die Dinge. Ungesehen, unbemerkt, aber irgendwann kommt er und sagt, hier, es ist alles bezahlt. Ich habe mich um alles gekümmert. Und das darfst du wissen. Ich habe mit einem befreundeten Pastor telefoniert oder gesprochen jetzt in den letzten Wochen und der hat mir auch das erzählt, wie er sich Gedanken gemacht hat um sein nächstes Smartphone. Das Alte ist nicht mehr und so, ich brauche was Neues und er hat zwischen zwei hin und her geschwankt und dann hat er sich für eins entschieden, das Bessere und gleichzeitig wusste er aber auch, oh, zu viel darf es auch nicht kosten, da fällt noch eine Reparatur demnächst an und so. Und dann hat er mir erzählt, wie er so im Gebet war und Gott spricht zu ihm und sagt, hey, wärst du mir nicht bereit, das Geld zu schenken für die Gemeinde, was du sonst für dieses Handy investieren würdest? Hat er überlegt, naja, ja und vertraue mir auch für die Reparatur. Und er hat sich entschieden, das irgendwann zu machen, hat gesagt, ja Gott, du hast Vertrauen in mir geweckt. Ich will loslassen, was ich habe und möchte, um das zu empfangen, was du hast und mir geben möchtest. Und er hat sich darauf eingelassen. Ich kann euch noch nicht vermelden, wie es ausgegangen ist, aber ich werde ihn wieder fragen. Und wenn ich es höre, dann werde ich es vielleicht irgendwann mal wieder in eine Predigt einfließen lassen. Aber ich glaube tatsächlich, Gott ist so. Wir können ihm vertrauen. Und Gott kümmert sich um alles, was wir brauchen. Und er macht uns innerlich stark. Ich will noch zum Abschluss beten. Jesus, danke von Herzen, dass du uns einweist in das Geheimnis, mit dem Alltag klarzukommen, Herr. Danke, dass du die Kraft bist, Herr Jesus, für alle praktischen Herausforderungen in der Schule, in der Ausbildung, im Studium, im Familienleben, mit den Nachbarn, selbst wenn es um Hobbys und alles Mögliche geht, Herr, du bist der, der uns fit macht fürs Leben, Herr. Und du bist aber auch der, der uns die Prioritäten richtig setzt, Herr, auf die Dinge, die wirklich wichtig sind. Und wir beten, dass du uns innerlich stark und unabhängig machst von den Umständen, und dass du uns mit ganz viel Zutrauen zu dir erfüllst, Herr, dass wir nicht daran zweifeln, dass du großzügig bist und dass du genug für uns hast, Herr. Amen. Ja.